ARD.
Na, der Kirchentag ist eine große Bewegung, die versucht, evangelische Laien zusammenzubringen, aber nicht um unter sich Dinge zu besprechen, sondern sich der Welt zu öffnen. Und wir versuchen, eine Zeitansage der Gesellschaft zu sein.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Wir heißen Sie alle sehr herzlich willkommen zur Folge Nummer 45 von Bleib Mensch. Können Sie natürlich auch hören in der ARD Audiothek. Und Petra, zum Anfang, ich erläutere immer gern, was wir hier irgendwie machen nochmal. Also ich würde mal sagen, das ist der Podcast, in dem wir ohne Panik, ohne Polarisierung, ohne Schaum vor dem Mund, um Klarheit, aber irgendwie auch um Wärme ringen, so ein bisschen, Petra, oder?
Ja, unser Lieblingsthema ist ja Atmen im Sinne des Besonnenseins, sich auch nochmal eine andere Position anhören, miteinander auch ein bisschen rangeln und diskutieren. Das machen wir ja gerne und heute ist ja ganz toll, weil wir ja endlich mal wieder einen Gast haben.
Ganz, wirklich, wirklich. Ich freue mich auch sehr. Also das Ziel ist deshalb ja auch der Titel, Mensch zu bleiben, und das versuchen wir heute gemeinsam mit hohem Besuch, wie ich finde. Wir freuen uns sehr über Thomas de Maizière, ist jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr de Maizière.
Vielen Dank und herzliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
Wir haben Sie ja vor allem eingeladen wegen des Evangelischen Kirchentags in Hannover. Da sind Sie ja im Präsidium. Ja, und der Kirchentag ist ja auch ein Herzensthema von Ihnen. Das kann man so sagen, oder?
Ja, ich bin schon lange dabei und wir haben einen dreiköpfigen Vorstand dieses Vereins. Und ich bin einer der drei und abwechselnd ist einer von uns Präsident oder Präsidentin des Kirchentages. So war ich in Nürnberg Präsident vor 2 Jahren und jetzt ist es Anja Sigismund.
Petra, wir haben viel vor, um einiges zu besprechen. Wie würdest du es formulieren? Was ist das Ziel heute?
Ursprünglich haben wir ja gesagt, wir wollen beim Kirchentag unbedingt mal was erfahren über Menschen, die sich ehrenamtlich da engagieren, obwohl man darüber gar nicht viel weiß. Und Thomas de Maizière ist ja in den letzten Tagen nochmal sehr bekannt geworden durch ein Gutachten, das mit anderen zusammen einen Mentalitätswechsel in Deutschland fordert. Und da gibt es so ein schönes Stichwort, das heißt ein Staatsveteran. Was weniger Menschen wissen, ist, dass es auch, wenn man so will, einen evangelischen Veteran in ihm gibt. Und das ist ein ganz tolles Thema, weil das nochmal deutlich macht, dass sich auch Leute ehrenamtlich engagieren können und wollen, die möglicherweise einen sehr vollen Terminkalender haben und von denen man das gar nicht weiß.
Ja.
Und das ist die Gelegenheit, mit einem dieser besonderen Ehrenamtlichen zu sprechen.
Ja, vorab aber vielleicht noch, Herr de Maizière, also Sie waren auf Landes- und Bundesebene Minister für fast alles, schreibt die Zeit. Die FAZ, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, nennt Sie eben einen Exekutivveteran. Als was würden Sie sich selbst bezeichnen?
Ja, erfahrener ehemaliger Minister, das reicht.
Auf jeden Fall sind Sie gerade wieder ein sehr gefragter Gesprächspartner, auf vielen Kanälen präsent, aber nicht mehr so ganz in der vordersten Reihe. Sind Sie ganz froh bei der derzeitigen Weltlage?
Absolut.
Juckt es Ihnen umso mehr an den Fingern vielleicht sogar?
Nein. Ich war so lange Staatssekretär und Minister auf Landes- und Bundesebene. Das reicht. Ich bin jetzt auch inzwischen 71. Da züchten andere noch Rosen.
Andere übernehmen dann erstmal große Imperien dieser Welt, aber
naja, das ist ja auch nicht immer gut, wenn man zu alt anfängt.
Das ist ein guter Punkt.
Und Sie haben es gerade gesagt, Kirchentagspräsident gewesen oder im Präsidium. Wie wichtig ist Ihnen dieses Amt? Was bedeutet Ihnen das?
Na, der Kirchentag ist eine große Bewegung, die seit 49, 50 versucht, Laien, evangelische Laien zusammenzubringen, alle 2 Jahre für einige Tage, aber nicht um unter sich Dinge zu besprechen, sondern sich der Welt zu öffnen und wir versuchen, eine Zeitansage der Gesellschaft zu sein. Das gelingt weniger als früher angesichts der zersplitterten Öffentlichkeit, die wir so haben, aber immerhin sind wir mit rund 100.000 Besucherinnen und Besuchern, lieber würde ich sagen Teilnehmende, die aktiv dabei sind, sicher die größte zeitgenössische, zeitgesellschaftliche, politische, wertemäßige Versammlung und wichtige öffentliche Stimme, die es in Deutschland gibt.
Zeitansage in der Gesellschaft finde ich ganz gut, weil wir heute auch auf den Zeitgeist so ein bisschen schauen wollen. Petra, als Kirchentagspräsident oder Präsidentin, was muss man da? Muss man da vereinen? Muss man versöhnen? Muss man unangenehm sein? Vielleicht auch Finger in Wunden legen?
Der Kirchentag ist eine ganz breite Bewegung. Ich bin selber da auch aufgewachsen in dieser Bewegung. Ich finde am Kirchentag so interessant, dass es beides gibt. Es ist ein riesengroßes Fest, das Christinnen und Christen mit Zweifelnden und anderen Leuten zusammen feiern. Und das ist gleichzeitig ein Ort, wo man sehr konzentriert, auch in Ruhe über längere Zeiten die Themen, die einfach allen gerade vor Augen stehen, diskutieren kann. Und wenn es gut läuft, auch etwas anders als in der klassischen Talkshow oder so aufgeheizt, wie wir das eben in den Kommentarfunktionen in den sozialen Netzwerken erleben. Mhm. Und das ist sehr kostbar. Und ich finde diese Mischung aus lateinisch würde man sagen ora et labora, also beten und arbeiten, besonders gelungen. Und diese Mischung aus Fest, Vergewisserung und Aufbruch, sich den Herausforderungen stellen und das auch miteinander tun.
Mhm. Herr de Maizière, darf ich einen kleinen Werbeblock machen, weil wir jetzt ja kurz am Kirchentag sind?
Dürfen Sie.
Ich gehe morgens los mit einer Bibelarbeit. Das klingt auch nach irgendwie sehr fromm unter sich sein. Aber da machen Menschen eine Bibelarbeit, wo man es nicht vermuten dürfte. Nicht nur Theologen und so, sondern auch Politiker und Sportler und Journalisten. Und es endet mit einem öffentlichen Abendsegen auf einem der Plätze in Hannover, frei zugänglich für alle. Und auch da ist man einfach nur, das ist eine abendliche Konzentration und Sammlung. Und ich verspreche, alle, die da hingehen, gehen gestärkt nach Hause.
Ja, da sind wir so ein bisschen bei der Wärme, was ich eingangs gesagt hatte.
Absolutes Gänsehaut-Feeling, kann ich nur allen empfehlen.
Aber zur Botschaft, Herr de Maizière, Sie sagten gerade Zeitansage. Was wäre denn so die Zeitansage in diesem Jahr aus Ihrer Sicht?
Naja, ich habe es ein bisschen, ich habe es gesagt und das war auch, ist das Selbstverständnis. Es ist aber vielleicht ein bisschen zu arrogant. Wer sind wir denn, dass wir die Zeit ansagen können? Es geht ja nicht darum zu sagen, wie früher, es ist jetzt 5 Minuten vor. Mhm. Aber irgendwie, dass man über die Zeit streitet, dass wir versuchen, wir im Adlerblick mal auf unsere Zeiten zu gucken oder die Frage zu stellen, was ist eigentlich los in unserem Land? Womit beschäftigen wir uns? Beschäftigen uns mit den richtigen Dingen? Was kommt auf uns zu? Welche Rolle haben wir als Gesellschaft, nicht nur was fordern wir vom Staat, das zu diskutieren und zwar in einer Weise, die hochstreitig ist mit Pfiffen und Beifall und Protest und Empörung und Zustimmung, aber doch respektvoll und substanzreich. Und das ist selten und ein Schatz.
Vor 2 Jahren in Nürnberg, da ging es auch etwas hoch her. Da haben Sie so ein bisschen über die Jugend geschimpft. Und zwar dafür, dass sie zu viel an sich denken würde und zu wenig an die Gesellschaft. Ist das immer noch Thema für Sie?
Ich habe ein Interview gegeben in einer großen Wochenzeitung im Vorfeld. Und da ging es um die Generation Z und die Arbeitsbereitschaft. Das hat viel Ärger ausgelöst, aber auch konstruktive Debatten. Übrigens habe ich auch in meiner Familie dafür Ärger gekriegt und haben debattiert. Aber warum denn nicht? Ich meine, anstößig ist so ein Wort, was meistens irgendwie negativ besetzt ist und so. Aber wenn man das mal anders übersetzt, Anstöße geben, dann ist anstößig eigentlich etwas sehr Schönes und Konstruktives. Und das wird jetzt dieses Mal, werden das andere Themen sein. Umgang mit der AfD, Kriegstüchtigkeit, ist die demografische, also die Rentenpflege, Gesundheit richtig angegangen? Wie können wir den Staat wieder handlungsfähig machen? Was ist die Rolle der Kirche und Religiosität in der Zukunft? Wenn wir da anstößig sind als Kirchentag oder Einzelne auf ihm, umso besser.
Ja, in der Tat. Ich glaube, wahrscheinlich ist es genau das, Anstöße zu liefern. Petra, der Anstoß mit der Jugend und jetzt höre ich gerade noch Kriegstüchtigkeit.
Genau, also ich gehörte auch zu denen, die sich in Nürnberg sehr angestoßen fühlten, dazu mich da auch ein bisschen kontroverser zu behaupten. Das hat einfach 2 Gründe. Zum einen, gerade wenn man selber Mutter eines Teenagers ist, wird einem das vielleicht auch nochmal deutlicher vor Augen geführt. Ich finde ja, dass wir den jungen Leuten zwischen 0 und 25 schon in der Pandemie Unglaubliches aufgebürdet haben an Solidarität. Ich finde es immer noch erschütternd zu sehen, in welchem Zustand unsere Schulen sind und in wie sehr die Zukunft dieser nächsten Generation im Grunde in Lippenbekenntnissen erstarrt. Und wenn man jetzt sieht, welche gigantische Schuldenlast wir unseren Kindern und Enkelkindern überlassen und jetzt sollen die auch noch kriegstüchtig sein und sehr am Gemeinwohl orientiert, während die Generation der über 50-Jährigen im Grunde nur darauf achtet, dass das ihre möglichst erhalten bleibt, wäre die Debatte, die ich auf dem Kirchentag im Zentrum Jugend sehe. Und wir legen hier in unserer Landeskirche mit den Veranstaltungen, wo wir eine große Verantwortung haben, genau darauf auch einen Schwerpunkt unter dem Stichwort Überlebensfragen junger Leute. Und da wird diese Debatte sicher auch nochmal aufkommen.
Ich glaube, und das ist für Außenstehende dann sehr interessant zu hören, was jetzt heute schon zweimal gefallen ist, dass auf dem Kirchentag aber anders darüber diskutiert wird als anderswo. Was meinen Sie oder ihr damit, Petra?
Ja, es gibt so Sprechblasen, Politik Deutsch, oft auf Talkshows, oft auch der Kürze von Tagesschau-Beiträgen und so geschuldet, wo nur übrig bleibt, wir gestalten die Zukunft und mit uns wird alles besser und die anderen sind doof und so. Mit solcher Art Verschlichtung der Politik, wenn es das Wort gibt, können Sie auf dem Kirchentag nicht landen. Mhm. Da ist das Niveau anders. Das gibt es zwar, aber dann merkt man sofort, die Leute wollen eine gute Begründung, sie wollen eine andere Sprache. Man geht weicher miteinander um, aber nicht weniger kontrovers. Grundsätzlich ja auch, manchmal ein bisschen zu abgehoben vielleicht. Und das ist etwas, was, glaube ich, wonach wir uns auch in unserem Land sehen. Ich sage mal einen ganz altmodischen Begriff, Debattenkultur. Bei uns ist da nicht alles perfekt im Kirchentag, aber wir bemühen uns darum und sind besser sicher als andere. Und mehr Debattenkultur auch ins Land zu tragen, das wäre, glaube ich, ein großes Ziel eines Kirchentages.
Ja, der Gedanke kam mir in der Tat gerade, Petra, dass wir ja häufig hier sitzen, Themen haben und man denkt, wieso ist denn das eigentlich so schwer, das zu besprechen in der Öffentlichkeit oder eben in der öffentlichen Debatte.
Also für mich ist der Kirchentag auch der Ort, wo man nicht nur über andere redet, sondern sie auch reden lässt. Und zwar auch auf großen, prominenten Podien. Immer noch nicht genug, aber dass junge Leute für sich selber sprechen. Vom Mikrofon, vor einem großen Auditorium, dass sie auch selber ihre Themen entwickelt haben. Das ist für mich zum Beispiel sehr kostbar beim Kirchentag. Das sieht man nicht sofort, weil natürlich die Promis in der Regel schon ein bisschen älter als 15 sind. Sonst wird man ja kein Promi. Und deswegen sieht man auf der Oberfläche gar nicht, was da großartig auch von den jungen Leuten selber eingebracht wird. Und wenn man sich zum Beispiel beim Abend der Begegnung mal so durch Hannover schleifen lässt, wird man merken, wahnsinnig viele junge Leute, Pfadfinder, Pfadfinderinnen, ganz viel Ehrenamtliche, die deutlich ohne graue Haare auskommen. Und auch das ist ja auch für die Zukunft meiner Kirche wichtig, wo ja die Zahl der Grauhaarigen mit den randlosen Brillen auch deutlich in der Mehrheit ist.
Aber wird es genug gewürdigt, wird es genug gehört, Herr de Maizière? Also dass quasi so ein bisschen vielleicht davon ausgehend so ein Ruck oder so ein Zusammenhalt durch Deutschland gehen kann, der ja auch gebraucht ist?
Das kann man nicht erwarten. Wir haben wenig Lagerfeuer in Deutschland, gemeinsame, der Fußball ist sicher eins und Corona war sicher eins und
ein Lagerfeuer, da muss ich mal kurz rein.
Ein gemeinsames Lagerfeuer.
Ein gemeinsames Erlebnis, in Anführungszeichen.
Ja, das war natürlich, ich habe keine randlose Brille, aber habe auch ein bisschen graue Haare. Früher gab es Francis Durbridge, ja, das war eine Zuschauerquote von 80% oder beim Fußball-Endspiel.
Ach so, ich
das
verstehe.
Gibt es kaum noch, aber eine Gesellschaft braucht so etwas, dass man irgendwie gemeinsam um ein Lagerfeuer sitzt und alle haben ein gemeinsames, vielleicht streitiges Thema, Empfinden oder so etwas. In unserer zersplitterten Mediengesellschaft, wegen unserer Wohnform, wegen allem Möglichen findet es zu wenig statt. Mhm. Das brauchen wir aber. Es gab auch sowas streitig. Wir hatten im Westen die Debatte um die Nachrüstung, ja, um die Kernkraft. Das waren große Lagerfeuerthemen. Corona, Impfpflicht hatten wir dann eins. Aber jetzt diskutieren wir eigentlich viel zu zersplittert. Und jetzt, der Kirchentag ist ein kleiner Anstoß, sowas vielleicht stärker zu machen. Wir haben eine riesige Medienwirkung, fast jeden Tag in der Tagesschau und die Zeitungen sind voll und so. Aber es ist vergänglich natürlich. Und warum auch nicht? Wir sind nicht derjenige oder diejenigen, die über Wochen ein Meinungsbild prägen. Aber vielleicht ein paar Tage schon und das wäre ein Traum.
Wir kommen auch noch so ein bisschen nochmal auf den Kirchentag, aber wenn wir sie schon heute haben, ich finde, so ein bisschen politisch dürfen wir auch ruhig werden, denn ich finde, Sie haben ja schon auch gerade, ja, sind einfach auf vielen Kanälen gerade zu hören und zu sehen, weil Sie ja schon, finde ich, auch für ein Thema gerade so ein bisschen gesorgt haben, was vielleicht eigentlich ein Lagerfeuerthema sein sollte, und damit meine ich Ihre Initiative für einen handlungsfähigen Staat, die Sie gemeinsam gegründet haben, neulich eine Art Denkschrift veröffentlicht mit Ratschlägen, wie Deutschlands Strukturprobleme angegangen werden könnten, hat ziemlich eingeschlagen. Petra, wie würdest du das Medienecho zusammenfassen? Also ist jetzt nicht so leichte Aufgabe für dich, aber also es gab da ja doch hohe Wellen.
Naja, das war ja vermutlich auch beabsichtigt. Anders als einen echten Anstoß zu geben, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Bei den Vieren oder dann auch mit dem Namen des Bundespräsidenten verbunden, die ja sehr, sehr viel Erfahrung haben. Und die Reaktionen sind eben ganz unterschiedlich. Also die einen sagen, endlich sagt's mal jemand, oder sagen mehrere auch mal ganz prominent. Andere sagen, und das ist ja auch eine berechtigte Frage, warum war das nicht vor 20 Jahren, als diejenigen, die diesen Text verfasst haben, in Verantwortung war, schon deren Handlungsmotto, also nicht nur Regierungsmotto. Es trifft ja auch Andreas Voskuhle, den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts.
Julia Jäkel noch, genau, Medienmanagerin, und Per Steinbrück.
So, also auch die vier. Wenn man so will, ehemaligen Kollegen unseres Gesprächspartners. Und ich finde wichtig, dass man in der Tat darüber redet. Und ich habe mir dieses Gutachten auch nochmal genau angeguckt. Das knüpft ja an vieles an, was wir hier auch schon oft besprochen haben. Für mich ist fast wichtiger als die Frage, wie man eine Verwaltungsreform organisiert. Da sind wir beide auch, glaube ich, echt fachfremd. Das Stichwort Mentalitätswechsel. Also wer ist der Staat? Was erwarte ich vom Staat? Und das hat durchaus auch eine sehr protestantische Note im Rückblick, weil das Thema, das Verhältnis von Verantwortung und Mitgestaltung eigentlich ein urevangelisches Thema ist. Und dann kommt natürlich die, finde ich, auch durchaus berechtigte Kritik, gerade ganz junger Leute, die eben sagen, wenn euch das vor 40 Jahren schon eingefallen wäre, dann hätten wir es vielleicht jetzt einfacher. Das ist ja auch eine berechtigte Kritik. Und dadurch gibt es aber jetzt eine Diskussion. Und das finden wir doch nur gut, oder?
Ja, natürlich. Deshalb machen wir das heute ja auch wieder hier. Und Herr de Maizière, vielleicht für alle, die gerade zuhören, denken, worüber reden die gerade? Vielleicht würden Sie es nochmal sagen? Was war Ihr Ziel mit dem Aufschlag?
Das Echo, was wir erlebt haben, war überwältigend, auch positiver, als wir das uns erhofft hatten, auch wenn wir das natürlich uns erträumt hatten. Wir nennen es Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Wir diskutieren sehr viel über die Frage, wer was wird gerade jetzt. Wer soll jetzt irgendein Bundesministerium besetzen? Wir reden über die Frage, was geschehen soll, aber wir reden zu wenig über die Frage, wie. Und das ist unser Problem in Deutschland. Wir kriegen die Dinge nicht umgesetzt. Es wird viel geredet, es wird viel beschlossen, aber es passiert wenig. Und das ist eine zentrale Frage für die Akzeptanz des Staates und damit auch für die Zukunftsfähigkeit der Demokratie. Oder um es ganz pathetisch zu sagen, wir haben in der ganzen Welt, mindestens in der des demokratischen Westens, eine Debatte darüber, ob nicht autoritäre Personen oder Strukturen deswegen erfolgreicher sein könnten, weil sie etwas umsetzen. An Donald Trump gibt es viel zu kritisieren, aber viele sind fasziniert, dass er mal was macht, und zwar in kurzer Zeit. Und das gilt für manche Leute in Europa vielleicht auch. Und das ist nicht die Methode, die wir vorschlagen. Aber dass bei uns alles länger dauert als anderswo, dass wir zu sorglos sind bei vielen Themen, dass wir zu kompliziert geworden sind, dass keiner mehr versteht, wer für was verantwortlich ist, das ist so und das muss sich ändern. Jetzt will ich noch ein Wort sagen zu der Kritik, die Petra Bahr gesagt hat, die ja richtig ist. Nur es ist natürlich relativ billig, statt auf der Sachebene zu diskutieren, zu sagen, ja, das sind die Falschen, die es vorschlagen. Oder man hätte es früher machen können. Ich meine, wenn man das Rauchen aufhört, dann ist jeder Zeitpunkt richtig. Aber wenn man sagt, das hätte ich besser vor 10 Jahren gemacht. Deswegen ist die Kritik teilweise berechtigt. Wir hätten manches früher mehr machen sollen. Aber lieber später als nie.
Ja, ich darf Sie vielleicht da zitieren dazu. Sie haben ja selber gesagt, dass Sie früher gut im System gearbeitet hätten, aber wenig am System. Was müsste denn zum Beispiel am System passieren? Weil, also ich würde es vielleicht nochmal so zusammenfassen als journalistischer Sicht, weil einerseits hat man so dieses Gefühl des Stillstands, Reformstau, Demokratie scheint auf der Stelle zu treten, andererseits ist so viel im Fluss und immer wieder hört man Disruption, das ist ja gerade so der Begriff schlechthin. Und führt das zu der zentralen Frage, ob unser System das hinbekommt, also diese Störung aufzugreifen und zu gestalten? Ist das so die aktuelle Kernfrage?
Da muss sich viel ändern und das hat auch mit Mentalitäten zu tun, darauf kommen wir gleich, aber eben auch mit harter Organisation, mit Veränderung von Strukturen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wenn wir jetzt 500 Milliarden ausgeben wollen für die Sanierung maroder Infrastruktur, dann wird das nicht in absehbarer Zeit gelingen, wenn wir bei den bisherigen Verfahren bleiben. Ich will es jetzt nicht zu fachlich sagen, aber wenn man sagt, die Instandsetzung der maroden Infrastruktur, dafür reicht eine Baugenehmigung statt eines Planfeststellungsverfahrens, ist es ein Zeitgewinn von 5 Jahren. Und manche Brücken halten gar nicht mehr so lange. Allerdings heißt das, dass man bestimmte Dinge, die in einem Planfeststellungsverfahren gründlich abgewogen werden, nicht mehr macht. Also es bedeutet auch Veränderung, Tempo, Pauschalierung, mehr Vertrauen heißt Verzicht auf bisher liebgewonnene Regelungen, die irgendwie eine Sicherheit oder eine Scheinsicherheit gegeben haben. Die brauchen wir aber. Wenn wir mehr Experimente im Land haben, Experimentierklauseln für ganze Landkreise, dass Kommunen abweichen können von Landesgesetz, wenn es pragmatischer auch geht, führt das zu Innovation, Bewegung, aber mehr Unübersichtlichkeit. Das finde ich aber gut und daran hapert es.
Also mit das ist immer das, wenn es immer heißt Bürokratieabbau, ne? Das ist doch.
Nein, das Wort Bürokratieabbau haben wir kaum verwendet. Jetzt in der Koalitionsvereinbarung ist viel von Bürokratierückbau die Rede. Bürokratie ist ja irgendwie immer auch, da schwingt bei mir die Resonanz, da werden ärmelschonende Beamte irgendwie kritisiert. Darum geht's gar nicht. Sondern wir haben das System so gebaut, dass es sich gegenseitig blockiert. Mhm. Wir nennen das, ist ein kompliziertes Wort, aber ein schönes Wort, die Gelingensbedingungen für Politik, die sind ins Wanken geraten und die müssen wir verbessern.
Petra, ist das zu schaffen gerade, all diese Weltbrände zu löschen und dann auch noch das System so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, auch in Richtung Gelingen zu reformieren?
Ja. Ich würde mal sagen, es hilft ja gar nichts anderes. Also der Hinweis ist ja, und das finde ich wichtig, es geht eben gar nicht um Bürokratie, das ist doch so ein abfälliges Wort, sondern es geht ja um gutes Verwalten, um es mal etwas pathetisch zu formulieren. Also so gut mit auch dem Steueraufkommen von uns allen umzugehen, dass eine Gesellschaft sich auch weiterentwickeln kann und auch auf die Krisen reagieren kann. Wir haben ja schon ganz oft darüber geredet, dass Demokratie sehr abstrakt bleibt, wenn man nicht versteht, dass die schlechten Erfahrungen in den Kommunen vor Ort das sind, was oft zu Verdruss führt und zu Ärger und zu Frust. Also ne, die berühmten Schultoiletten sind dann fast wichtiger als die Frage, wie irgendein großes politisches Instrument verändert wird. Und das finde ich sehr, sehr plausibel. Und ich finde aber auch wichtig, dass man daran erinnert, dass Verwaltung, aber man kann ja auch sagen, Gesetzgebung eigentlich nicht dazu da ist oder war, Leute zu ärgern oder zu beschränken, sondern auch Sicherheiten zu geben. Und der Hinweis auf den Mentalitätswechsel, so verstehe ich ihn, ist, dass wir uns in einem Sicherheitsbedürfnis hineinsuggeriert haben, das im Grunde zu Bewegungslosigkeit führt. Und das finde ich auch als Theologin einen wichtigen Hinweis, ehrlich gesagt. Also wenn man will, dass zum Beispiel der Staat alle meine Risiken trägt, dann wird mir gleichzeitig die Luft zum Atmen genommen, wenn ich etwa ein Unternehmen gründen will oder so. Und diesen Zusammenhang mal so zuzuspitzen, das ist, glaube ich, das große Verdienst, so wie ich das verstehe, als Nicht-Juristin und Nicht-Politikerin dieses Impulses.
Also, wir nennen das Vertrauenskultur statt Misstrauenskultur. Mhm. Jetzt mal ganz, vielleicht ärgere ich jetzt wieder einige, mal auf ein Beispiel runterbrechen. Wenn Eltern ihre Kinder auf dem Schulweg trecken, ist das aus Sicherheit vielleicht schön, gerade in einer großen Stadt. Aber es hat natürlich auch eine Überwachung. Wenn ich Vertrauenskultur setze und sage, mein Sohn, meine Tochter, ab einem bestimmten Alter, findet den Weg, dann nehme ich auch in Kauf und will vielleicht sogar, dass auf dem Schulweg mancher Unsinn passiert. Abwege gegangen wird, sich mit jemandem getroffen wird, was vielleicht nicht vorgesehen war, schnell nach Hausaufgaben macht, obwohl man behauptet hat, man hätte sie gemacht. All das gehört doch zum Erwachsenwerden dazu. Tracking verhindert das. Und deswegen ist Vertrauen mit Risiken verbunden, aber eine großartige Erfahrung für alle Beteiligten. Aber das ist nicht Arglosigkeit. Wir haben gesagt, das Vertrauen muss dann korrespondieren mit Kontrollen und schärferen Sanktionen im Fall des Vertrauensmissbrauchs. Aber nicht gleich allen mit Misstrauen begegnen.
Okay, ich übertrage das jetzt nochmal wieder aus dem Einzelbeispiel vielleicht. Also sozusagen, dass wir alle mehr Vertrauen wieder auch in den Staat haben? Ist das quasi also so?
Nein, der Staat vertraut den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen mehr.
Ach so, um nicht alles zu reglementieren und vorzuschreiben, um Sicherheit zu gewährleisten. Ah, verstehe, okay. Und dann wiederum, wenn man dann jetzt...
Entsteht auch Vertrauen in den Staat. Der Staat ist sowieso überfordert in vielerlei Hinsicht. Wir werden viel Personal verlieren durch die demografische Entwicklung. Wir können die Stellen nicht alle nachbesetzen. Da geht es dem Staat nicht besser als anderen. Das heißt, es muss die gleiche oder die neue Arbeit auch anders erledigt werden. Und das heißt, wir brauchen einen starken Staat für Cybersicherheit, für Verteidigungsfähigkeit, für Kriminalitätsbekämpfung, für Geldwäschebekämpfung. Da brauchen wir einen starken Staat, einen handlungsfähigen Staat. Aber er soll sich nicht mit Lappalien und Berichtspflichten befassen und da lieber mehr vertrauen.
Ist das dann vielleicht so die goldene Lösung, dass man einen starken Staat, wie Sie es haben, wie Sie es sagen, auch hat, aber gleichzeitig einen schlanken, effizienten, der mit weniger Personal, weniger Vorschriften, weniger Kosten die Probleme besser lösen kann? Also es klingt jetzt alles etwas viel, aber ist das...
Das Wort schlank ist so eine Debatte der 70er Jahre, Outsourcing und Privatisierung, das meinen wir eigentlich nicht, aber eigentlich ein starker Staat für starke Bürger. Ja? Ein Staat, der auch das kann, was er kann. Er soll sich nicht um Einsamkeit von Menschen kümmern, um Heimat von Menschen, um Glück von kümmern, Glücksministerien einrichten. Das ist alles für zwingend zur Enttäuschung, weil der Staat sowas gar nicht leisten kann. Und, das hat Petra Bahr eben richtigerweise gesagt, wir haben jetzt sehr viel Geld ausgegeben, gesamtstaatlich, auch zulasten der jungen Generation, um große Risiken abzufedern. Die nächsten großen Risiken werden nicht gelöst werden können, ohne dass nicht alle dazu einen Beitrag leisten. Die Starken hoffentlich mehr als die Schwachen. Mhm. Aber der Staat kann ausgeschlossen große Lebensrisiken aller Beteiligten vollständig abfangen. Und das muss man sagen, und das hat Konsequenzen. Das ist vielleicht zunächst eine Umgewöhnung, macht aber den Einzelnen auch stärker.
Warum, Petra, sagen sowas immer nur Ex-Politiker, Politikerinnen?
Gute Frage.
Naja, weil wenn man in der Politik ist, man, glaube ich, die ganze Zeit darum werben muss, vertraut mir. Also die Bürger und Bürgerinnen sollen den Staatsvertreterinnen und Staatsvertretern vertrauen. Das ist ja auch irgendwie logisch, aber das einfach mal umzudrehen, ist natürlich ein Impuls, der dann dazu führt, dass man sich auch nochmal neu überlegen muss oder vielleicht auch will, wer sind wir denn eigentlich als Bürger und Bürgerinnen in dem Ganzen? Also diese abwartende Haltung, auch dieser Eindruck, dass etwa auf dem Weg zu einer Koalition und ihren Verträgen man da so sitzt wie so bei einem Fußballspiel oder schlimmer noch bei so einem Online-Warenanbieter, wo man dann sagt 1 bis 5 Sterne, das ist natürlich eigentlich damit gar nicht gemeint gewesen. Und deswegen finde ich den Hinweis nicht, ich möchte dem Staat vertrauen, sondern ich möchte, dass der Staat mir vertraut und gleichzeitig aber sich auch klar macht, was brauchen wir eigentlich, damit wir uns um die kümmern können, die zu schwach sind, dieses Vertrauen in sich selber aufzubringen. In einer Situation, wo wir eben so starke zivilgesellschaftliche Akteure wie etwa auch die großen Kirchen, aber auch andere immer weniger haben und wie das ja auch erodiert. Also wir sehen das ja hier in Niedersachsen auf dem Land ganz viel. Es gibt noch wahnsinnig viele Vereine, aber die werden auch älter. Und meine große Sorge bei dem Ganzen ist, und da ist das Stichwort Einsamkeit vielleicht ganz richtig, die oder der Einzelne werden eben dann im Grunde auch nur kapitulieren. Es braucht Formen des Zusammenhalts. Es braucht auch eine organisierte Form, wie man gemeinsam auch vor Ort ein Problem oder auch drei lösen kann. Und deswegen hoffe ich ja sehr, dass das auch so eine Initiative ist, die vom Kirchentag ausgeht, zu verstehen, dass man sich auch in Nachbarschaften verbünden kann, um vor Ort gemeinsam ein Problem zu lösen, für das die Kommune sich gerade nicht zuständig fühlt. Mhm.
Also auch so ein bisschen zu dem Mentalitätswechsel. Und Herr de Maizière, das ist immer so ein Punkt, an dem wir sehr häufig hier geraten bei unserem Podcast. Wahrscheinlich, weil er auch Bleib Mensch heißt und weil es so menschlich wäre, in kleinen lokalen Gemeinschaften oder in größeren Gemeinschaften zusammenzuarbeiten, wäre das.
Ja, ja. Ich würde gerne was sagen, weil das immer so schön klingt mit dem Mentalitätswechsel. Wir haben natürlich für unsere Initiative viel gelesen, was es alles an Vorschlägen gibt. Es gibt 100 Vorschläge für Mentalitätswechsel. Das ist alles gut und schön. Bürger müssten mehr machen und ich weiß nicht, was alles. Und der Staat müsste mehr eine dienende Funktion haben und ich weiß nicht, was alles. Nur, alles gut und schön, das ist schnell aufgeschrieben. Am Kirchentag werden wir auch viele solcher Appelle hören. Aber das muss auch ein Mentalitätswechsel braucht Gelingensbedingungen. Und das haben wir versucht, dass wir eben Strukturen und Organisationen und rechtliche und tatsächliche Veränderungen vorschlagen, die zu Mentalitätsveränderungen führen können, nicht müssen. Aber ohne die bleibt es bei bloßen Appellen. Mhm.
Das finde ich übrigens wirklich wichtig. Und die Frage ist, was hieße das denn etwa, um mal so ein Beispiel zu nennen, Umsatzsteuer für kleine Vereine? Das ist wirklich stressig. Also es beschäftigen sich Leute, die vor Ort richtig was ändern wollen, dann fast hauptberuflich mit solchen Fragestellungen. Da wünschte ich mir dann doch auch noch mal eine deutliche Entlastung.
Oder da keine Datenschutzbeauftragten für kleine Sportvereine.
Zum Beispiel.
Oder gibt es tausend solche Fälle. Einige schlagen wir vor. Oder im Bereich der Sozialpolitik. Da reden wir ja darüber, wie groß ist die Sozialstaatsquote und so. Das haben wir uns angeguckt, aber dazu äußern wir uns nicht. Aber dass wir 170 gesetzliche Sozialleistungen haben, die von über 30 Behörden abgewickelt werden, mit unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen, also Berechnungsgrundlagen. Was ist eigentlich das Einkommen? Was ist wirtschaftliche Leistungsfähigkeit? Sogar das Wort Kind wird unterschiedlich definiert. Das kann nicht vernünftig sein. Das zu ändern ist aber ein großes Vorhaben. Und da muss man Besitzstände lösen. Aber es ist absolut richtig, damit es übersichtlich wird, gerecht wird und vollziehbar ist.
Deshalb ja auch Ihr Aufschlag. Würden sich dann auch wieder weniger Menschen gegängelt fühlen von der Demokratie? Auch vor allem, Herr de Maizière, Sie leben in Dresden. Da gibt es ja gerade prozentual viele Menschen, die, ich sag mal so, gegen das bisherige System wählen. Wäre das eine Antwort auf diese Form von Kritik?
Ja, aber deswegen haben wir es nicht gemacht, sondern weil wir es auch brauchen als Staat, auch im internationalen Vergleich. Aber natürlich ist es so, dass wo der Staat sich nicht als besonders handlungsfähig erweist, ist das Vertrauen in den Staat, ist gleich Demokratie besonders gering. Und dadurch werden dann Parteien gewählt, in dem Fall die AfD, die zwar nicht das Problem besser löst, aber irgendwie sagt, ihr könnt es nicht. Und das ist eigentlich das mich viel besorgender, also mich viel mehr zu Besorgnis führt, dass nicht gesagt wird, ihr macht das Falsche, sondern ihr könnt es nicht. Ihr könnt gar kein Problem lösen. Ihr könnt nicht eine Straße schnell bauen, ihr könnt gar nichts. Und deswegen müssen wir andere ran. Und man kann, ich würde so gerne streiten über das, was gemacht werden soll und nicht darüber, ob man es irgendwie kann.
Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, was ich beim Mentalitätswechsel aber auch wichtig finde. Das wissen wir ja auch aus der Wählerforschung auch hier in Niedersachsen, dass diejenigen populistisch oder völkisch oder wie auch immer wählen, die den Eindruck haben, da kommen dann endlich welche, die sich um uns kümmern. Und das ist natürlich eine Suggestion. Und auch eine gefährliche Suggestion. Der Eindruck, wir fühlen uns hier alleingelassen, nicht gesehen, abgehängt. Und dann kommen welche, die sagen, mit uns brauchst du dir keine Gedanken machen, brauchst du dir keine Sorgen machen, wir nehmen dir das alles ab. Das ist ja im Grunde die tiefste Sehnsucht nach autoritären Regimen, dass ich mich um mich selber und die Gelingensbedingungen nicht mehr kümmern muss. Und damit ist aber die ganze Idee eines demokratischen Rechtsstaats angegriffen. Das wird zu selten verstanden.
Also ich sag mal so.
Das stimmt. Also Freiheit ist eine Zumutung.
Ja.
Klar, aber da steckt das Wort Mut drin. Und das macht stärker, als abhängig zu sein.
Wir müssen es jetzt auch wirklich dann können, ja?
Der Staat muss können, was er vorgibt zu können und was auf seiner To-Do-Liste steht. Und soll nicht den Eindruck erwecken, er könnte alle Probleme der Welt lösen. Da hat er genug zu tun. Wir arbeiten mit dem Instrumentenkasten der 70er, 80er Jahre mit Problemen und Herausforderungen unseres Jahrhunderts in einer sich verändernden Welt. Und die Staatsorganisation braucht einen nicht nur Mentalitätswechsel, sondern auch eine Organisationsveränderung, wie viele große Organisationen. Die Kirchen diskutieren auch über Organisationsveränderung. Wenn sie das nicht machen, dann kriegen sie noch ein größeres Problem. Und das tun Unternehmen, das tun Gewerkschaften und so. Das tut der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade. Wie können wir angesichts veränderter Bedingungen zukunftsfähig bleiben und handlungsfähig bleiben? Und das muss der Staat eben auch tun.
Ja.
Wobei ich mal gelernt habe, ich bin ja auch mitten in diesen ganzen Reformprozessen und ich finde ebenso beruhigend wie unberuhigend, dass man das mit Appellen nicht erreicht und auch nicht mit so Revolutionssehnsüchten, denn danach ist die Enttäuschung ja umso größer. Genau. Und dass der einzige Weg eigentlich ist, zu handeln und zur Not an einer Stelle mal zu handeln. Das ist wie, wenn man die ganze Wohnung aussortieren wird. Man muss mal in einer Schublade anfangen, dann hat man auch ein Erfolgserlebnis. Und dann ist man irgendwann bei der 8. Schublade und dann beim Kleiderschrank angekommen. So ungefähr stelle ich mir das immer vor. Also das, was man ja an anderen Nationen irgendwie auch bewundert, das einfach mal zu machen, zur Not vielleicht auch mal das Falsche zu machen, aber nicht darauf zu warten, dass man den perfekten großen Wurf hat, nachdem dann alles ganz anders wird. Mhm.
Dann komme ich vielleicht zurück zum Anfang, dass wir den Kreis langsam schließen, dann auch die Debatten darüber anders, / ähnlich führen wie auf dem Kirchentag. Da wollten wir in der Tat nochmal zurückkommen.
Das wollen wir mal hoffen, dass es so ist. Ja,
die aktuelle Präsidentin Anja Sigismund, die sagt zum Kirchentag, wenn es ihn nicht gäbe, dann müsste man ihn genau jetzt erfinden. Mit großer Aufmerksamkeit und Zuversicht begegnet die Kirchentagsbewegung den Krisen und Konflikten unserer Zeit und ringt gemeinsam um die besten Lösungen.
Das Wort Zuversicht ist ein wichtiges. Das, ich glaube, da sind wir uns ganz einig, Herr de Maizière. Aber was wir brauchen, ist ja auch ein Klima, wo Leute wieder den Eindruck haben, ich traue mir das jetzt wieder zu. Ich bin auch nicht alleine mit meiner Frage, wie kann ich mitmachen, was kann ich verändern? Und diese Zuversicht, also auch im biblischen Sinne, ist ja eine, die immer sagt, wag dich ruhig ins Offene. Ich kann dir nicht sagen, wie das am Ende aussieht, das verheißene Land. Aber man geht in diese Richtung und das geht man nicht alleine.
Mhm. Nein, kannst du noch was sagen? Mir gefällt das Wort Zuversicht noch aus einem ganz anderen Grund. Da ist das Wort Sicht und Sehen dabei. Hoffnung klingt sehr abstrakt. Glaube, Liebe, Hoffnung und so weiter. Aber Zuversicht, das ist eine Haltung auf ein Ziel, dass man etwas sieht, dass man das, was man sieht, erreicht. Und deswegen ist das Wort Zuversicht sozusagen handhabbarer, greifbarer, schöner, in gewisser Weise für praktisch das Leben als Hoffnung, die wir natürlich im tiefen Grund auch brauchen.
Das wäre jetzt der Begriff, aber abschließend noch die Frage an Sie nach mehreren Jahrzehnten in der Politik. Was gibt Ihnen Zuversicht?
Ja, mir gibt Zuversicht. Erstmal bin ich generell ein zuversichtlicher Mensch und mein christlicher Glaube gibt mir Zuversicht, dass man daran arbeiten kann, dass das Leben besser wird. Aber jetzt für das, was wir diskutiert haben, gibt mir Zuversicht, dass die Lage so schlecht ist. Und Druck und schlechte Lage und Probleme führen nun mal auch zu Problemlösungen. Das wissen wir alle. Wenn wir eine Examensarbeit geschrieben haben, unter Druck plötzlich ging manches, bei manchen nie, aber bei manchen, was eben sonst besser ist. Und der Druck, in der Schublade nichts gefunden zu haben, erhöht den Handlungsdruck, die Schublade aufzuräumen. So einfach ist das. Und das ist im Staat jetzt auch dran.
Petra, wollen wir unserem Gast das letzte Wort lassen?
Unbedingt.
Das wäre mal neu, was?
Herr de Maizière. Aber wir lachen zusammen, das ist doch schön.
In der Tat. Und wir danken Ihnen sehr für das Gespräch und dass Sie heute unser Gast gewesen sind.
Sehr gerne, alles Gute.
Und herzliche Grüße nach Dresden.
Viel Freude auch beim Kirchentag und wir freuen uns auch auf die nächste Folge von Bleib Mensch, Petra. Diese Folge, die können Sie natürlich auch in der ARD-Audiothek nachhören. Und da finden Sie dann auch übrigens den täglichen Podcast WDR-Zeitzeichen. Über die Geschichte von der Antike bis heute, über Europa und die Welt, immer 15 Minuten lang, mal über historische Persönlichkeiten, mal über Erfindungen, also von George Washington bis Rosa Luxemburg, vom Büstenhalter bis Breaking Bad, alles dabei gibt's auch in der ARD Audiothek. Bis bald und machen Sie's gut.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.